Einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Wir wissen alle, wer Hagar ist, weil Hagar hat diesen wunderschönen Satz ausgesprochen: Du bist der Gott, der mich sieht. Und das ist ja unsere Jahreslosung. In 1. Mose 16, Vers 13. Gott sieht uns, das heißt, er kennt uns, er liebt uns, er nimmt uns an. Und er führt uns auf guten Wegen, aus hoffnungslosen Situationen, wie mir das bei Hagar gesehen hat. Das hat Hagar, Abrahams und Sarahs Magd, Dienerin, zweimal ganz krass erlebt. Über das erste Mal habe ich Anfang dieses Jahres gepredigt. Und heute schauen wir uns den zweiten Teil an, als Hagar wieder weggeschickt wurde. Das erste Mal ging sie ja freiwillig, das zweite Mal wurde sie weggeschickt mit ihrem Sohn Ismael. Eine kurze Wiederholung vom ersten Teil. Abraham und Sarah waren schon sehr alt und die Verheißung eines Nachkommens hatte Gott noch nicht erfüllt. Es ist mehr als verständlich, dass sie ungeduldig wurden und sozusagen Gott nachhelfen wollten. Es war ja unmöglich, dass sie noch in ihrem Alter überhaupt Kinder bekommen konnten. So wurde Hagar, die Sklavin, von Abraham schwanger und verlor die Achtung vor ihrer Herrin Sarah. Sehr menschlich, alles sehr, sehr menschlich. Was sie da taten, Abraham und Sarah, entsprach durchaus der damaligen Kultur. Aber es war bestimmt nicht Gottes Wille. Als Sarah hart mit Hagar umging, floh sie in die Wüste, in die Hoffnungslosigkeit. Dort wird sie von Gott gefunden, gesehen, liebevoll angeschaut und bekommt Verheißung und Zukunft. Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. 1. Mose 16, Vers 10 und in Vers 13 eben unsere Jahreslosung. Da nannte sie Gott, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Elroi, der Gott, der nach mir schaut. Der Gott, der mich sieht. Ich schaue mal schnell nach unserer kranken Nachbarin, ja. Der Gott, der nach mir schaut, der auf mich aufpasst, der mich sieht, der mich in der Hand hat. Der Engel aber schickt Hagar zurück zu Abraham und Sarah. Ein wichtiger, aber sicher nicht einfacher Gehorsamsschritt. Das war so ganz kurz zusammengefasst der erste Teil. Lest einfach nochmals nach, 1. Mose 16. Wir gehen jetzt zu 1. Mose 21 und das ist dieser zweite Teil. Die Geburt Isaaks, des rechtmäßigen Erbes, den Gott immer gewollt hat für Abraham und Sarah, der auch von Abraham und Sarah kam und eben der Konflikt, der entstand dann mit Ismael. In 1. Mose 21, 1 bis 8 lesen wir folgende Verse. Der Herr nahm sich Sarah an, wie er gesagt hatte, und er tat Sarah so, wie er versprochen hatte. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham noch in seinem hohen Alter einen Sohn, zu der Zeit, die Gott vorgegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den ihm Sarah gebar, Isaak. Als sein Sohn Isaak 8 Tage alt war, beschnitt ihn Abraham, wie Gott ihm befohlen hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als sein Sohn Isaak zur Welt kam. Sarah aber sagte, Gott ließ mich lachen. Jeder, der davon hört, der wird mit mir lachen. Das gibt's nicht. Ich bin 90 und mein Verlobter ist 100 und jetzt kriege ich mir noch einen Sohn. Das ist so lustig, fröhlich. Das ist wirklich zu lachen. Wer, sagte sie, hätte Abraham zu sagen gewagt, Sarah werde noch Kinder stillen. Und nun habe ich noch in seinem Alter einen Sohn geboren. Das Kind wuchs heran, wurde entwöhnt. Als Isaak entwöhnt wurde, veranstaltete Abraham ein großes Festmahl. Also eine Megaparty, da wurde wirklich, glaube ich, gelacht. Isaak heißt ja, Mann wird lachen oder der Lachende. Und jetzt soll mir jemand sagen, dass Gott nicht ein Gott des Humors ist. Ein Gott der Freude. Christian hat es auch schon gesagt, Gott der Freude. Das Wort Freude kommt so oft in der Bibel vor. Im Alten Testament, wo man denkt, Gott ist streng und er bestraft. Aber das sagt Gott oft bei fast allen Festen. Und seid fröhlich und freut euch an dem Herrn, eurem Gott. Und das wollen wir auch tun. Uns wirklich freuen, es neu zu lernen. Aber, schon bald ziehen dunkle Wolken über diesem Familienglück auf. Im Vers 9 lesen wir, eines Tages beobachtete Sarah mit den Augen einer Mutter, könnte man dazu fügen, wie der Sohn, den die Ägypterin Hagar Abraham geboren hatte, umhertollte. Und wenn man die anderen Übersetzungen anschaut, dann sehen wir, da steht scherzen oder sich über jemand lustig machen und so weiter. Und in Kapitel 16, Vers 12 sagt Gott zu Hagar, als er ihr diese Verheißung gibt, dass Ismael wie ein wilder Esel sein wird. Heute würde man sagen, das ist ein wilder Hund. Seine Hand gegen alle, die Hände aller gegen ihn. Wir werden noch darauf zurückkommen. Vielleicht lachte Ismael den Isaak aus. Ich bin der Erbe, ich bin der Erstgeborene, mir wird das alles gehören, wer bist denn du schon? Ja, und weil er ein wilder Esel war, wurde er vielleicht auch grob zu Isaak und es sind Tränen geflossen. Und das hat Sarah gesehen. Das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Das konnte Sarah nicht zulassen. In den folgenden Versen sehen wir, wie Gott auf unseren krummen Lebenslinien gerade schreiben kann. Ja, weil es waren ja alles die Folgen von diesem Fehltritt von Abraham. Wir sehen, wie Gott auf unseren krummen Lebenslinien gerade schreiben kann. Das haben wir sicher auch schon oft erlebt. Gott geht so souverän mit unseren Fehlern und Schwächen um, wenn wir nur dazu stehen und Gott an uns arbeiten lassen. Gott geht sehr souverän mit Fehlern und Schwächen und Versagen von uns um. Das ist so ermutigend. Wir lesen von Vers 10 bis Vers 16. Da sagte sie zu Abraham, verstoß diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe sein. Dieses Wort verdroß Abraham sehr, denn es ging doch um seinen Sohn. Gott aber sprach zu Abraham, sei wegen des Knaben und deiner Magd nicht verdrossen. Hör auf alles, was dir Sarah sagt. Denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. Aber auch dem Sohn der Magd will ich zu einem großen Volk machen, weil auch er dein Nachkomme ist. Am Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser, übergab beides Hagar, legte es ihr auf die Schulter und übergab ihr das Kind und entließ sie. Sie zog fort und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen Strauch, ging weg und setzte sich in der Nähe hin, etwa einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt. Sie saß in der Nähe und weinte laut. Wiederum die gleiche hoffnungslose Situation, nur dieses Mal noch mit einem weinenden Kind. Eine schlimme Situation, eine tragische Situation. Und zum zweiten Mal greift Gott ein. Zum zweiten Mal zeigt sich Gott als der wunderbare Retter in Not. Und es ist erstaunlich, dass nirgends steht, dass Gott Abraham und Sarah gestraft hat oder dass er sie korrigiert hat. Ich glaube, das hat die Situation selber, der Streit zwischen Abraham und Sarah, dieser Konflikt. Und dass sie die Hagar wieder wegschicken mussten, das war schon, glaube ich, Züchtigung und Erziehung genug. Wir lesen weiter ab Vers 17. Gott hörte den Knaben schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hagar zu und sprach, was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht. Gott hat den Knaben dort schreien gehört, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand. Steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand. Denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Gott öffnete ihr die Augen und sie erblickte einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Gott war mit dem Knaben. Er wuchs heran, ließ sich in der Wüste nieder und wurde ein Bogenschütze. Er ließ sich in der Wüste Paran nieder und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten. Gott hört. Das erste Mal hat Gott gesehen und jetzt hört Gott. Gott hört und sieht, er fühlt. Gott ist alles in allem. Und er spricht sie an. Was hast du? Was hast du? Wie wenn er sagen möchte, ich bin ja da. Mach dir keine Sorgen, ich bin ja da. Ich helfe dir. Und dieses fürchte dich nicht, das 365 Mal in der Bibel stehen soll, ich habe es nie nachgezählt, aber es könnte schon hinkommen. Es steht so oft, dass Gott sagt zu dir heute Morgen, fürchte dich nicht. Und eben diese Steh auf, sie war verzweifelt, zusammengekauert. Vielleicht hat sie die Ohren zugehalten, weil sie das Schreien ihres Kindes nicht hören wollte. Wie er verdurstet, wie er langsam das Schreien leiser wird und wie er stirbt und sie selber ja auch. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand. Das finde ich so interessant. Das kam mir automatisch in den Sinn, festhalten an Gottes Wort. Die Verheißung festhalten. Ismael war ja die Verheißung eines großen Volkes. Halte die Verheißung, halte deinen Sohn fest. Und ich möchte dir heute Morgen im Namen Jesu sagen, steh auf aus deiner Mut und Hoffnungslosigkeit. Nimm die Verheißungen Gottes fest an deine Hand. Nimm sie in dein Leben auf. Nimm sie auf in dein Herz. Lasst uns die Verheißungen Gottes immer wieder neu im Glauben annehmen. Es gibt so viele davon. Und an ihnen festhalten. Die Verheißungen Gottes aufnehmen, annehmen, festhalten. Dazu, um das tun zu können, müssen wir mit Gottes Wort gut vertraut sein. Wir müssen Gottes Wort gut kennen. Nicht nur die Losungen lesen, sondern jeden Tag die Bibel auf sich wirken lassen, lesen, darüber beten. Ich bete auch heute noch, nachdem ich über 50 Jahre fast jeden Tag in der Bibel lese. Ich sage auch heute noch, Herr, erleuchte mein Herz, öffne meine Augen, dass ich verstehe, was du mir sagen willst. Und das ist auch das Nächste. Gott öffnete Hagar die Augen und sie erblickte einen Brunnen. War dieser Brunnen schon da, habe ich mich gefragt, oder hat Gott ihn einfach hingestellt? Wir wissen es nicht. Ich vermute, der Brunnen war schon da, aber sie war so mit Ismael und mit so verzweifelt, so hoffnungslos und so in sich, in ihre Traurigkeit gekehrt, dass sie den Brunnen gar nicht sah. Gott muss ihr die Augen öffnen. Gott hat ihr die Augen geöffnet und sie erblickt einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Ja, es nützt nichts, dass der Brunnen da steht. Du musst hingehen und die Flasche füllen und musst es trinken. So ist es mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes essen und trinken. Dieses Augenöffnen finde ich so auch so interessant. Es lohnt sich darüber noch mehr nachzudenken. Ich habe mir da ein Gebet aufgeschrieben. Herr, öffne meine Augen. Wie oft bin ich betriebsblind? Eben, ich sehe den Brunnen nicht, ich sehe die Möglichkeit nicht. Öffne meine Augen, Herr, für deine Möglichkeiten, für deinen Willen, für deine Wege, deine Werke und deine Segnungen. Zu unserem Blick von uns selber wegrichten auf den Herrn und fragen, was sind deine Möglichkeiten, was sind deine Wege? Für mich ganz persönlich und für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für die Menschen um uns herum. Lass uns die Möglichkeiten Gottes entdecken, seinen Willen finden, seine Wege gehen, seine Werke tun, seine Segnungen empfangen. Jesus sagt in Johannes 4, dass den Willen Gottes zu tun seine Speise und sein Trank ist. Deinen Willen zu tun stillt alle meine Bedürfnisse. Gottes Willen zu tun stillt unsere Bedürfnisse. Er gibt uns, was wir brauchen, nach Leib, Seele und Geist. Was das bedeutet und wie wir das leben können, hat uns Christian am letzten Sonntag sehr gut erklärt. Hör diese Predigt nochmals an. Ich lebe doch nun nicht ich. Er hat das erklärt. Paulus ist das Wort aus Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich. Christus lebt in mir. Und wenn ich schwach bin und müde bin und verzweifelt bin, wenn ich mich oft so fühle wie Hagar, dann sage ich, das ist fast jeden Tag der Fall, dann sage ich oft, Jesus, danke, dass du in mir lebst. Danke, dass du in mir betest, dass du in mir glaubst, dass du in mir betest. Mit mir, durch mich, in mir. Ich kann selbst nicht glauben, ich kann selbst so einfach nicht beten. Er tut sein Werk. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Wir können uns auf ihn berufen und wir wissen, er lebt in jedem, der Jesus angenommen hat, der ein Kind Gottes ist. Und das wünsche ich uns, dass wir das wirklich erfahren dürfen, dass er in uns lebt, dass nicht wir verkrampft etwas tun müssen, was wir eh nicht können. Lebenslektionen. Was können wir aus diesen beiden Geschichten lernen? Was können wir aus diesen beiden Geschichten lernen? Für Gott gibt es keine Unmöglichkeiten. Gott hat immer einen Ausweg. Er hat Lösungen und Antworten, wo wir nur Hoffnungslosigkeit sehen, wo wir Angst haben, wo wir verzweifelt sind. Gott hat Auswege, Gott hat Antworten. Er kann auf unseren krummen Lebenslinien gerade schreiben. Wenn uns Satan anklagt, schau mal deine Fehler, schau mal deine Sünden, schau mal, du bist so daneben, du bist so ein Depp, du bist so bescheuert, dann können wir ganz getrost sagen im Namen Jesu, hau ab, verschwinde, weiche von mir. Und im Namen Jesu, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Gott kennt mich, Gott kennt meine Fehler. Er weiß, was morgen und übermorgen ist. Ich habe keine Ahnung, aber er weiß es. Er hat schon vorgesorgt. Er hat schon längst einen Plan B, der vielleicht besser ist als Plan A. Gott kennt uns und er führt uns. Lasst uns darauf vertrauen, wie er das bei Hagar getan hat. Und er hat diesem Ismael eine Verheißung gegeben, dass er ein großes Volk wird. Und er hat gewusst, was aus Ismael eines Tages wird. Er hat es gewusst. Und langsam zum Schluss, noch nicht ganz, einen Gedanken zu diesem guten Plan B mit Ismael. In 1. Mose 25, Vers 18, da lesen wir von Ismaels Nachfolgern. Und über alle seine Brüder fiel er her. Hey, hast du dir das gut überlegt, Herr, mit dem Ismael? Mit diesem Plan B, war das eine gute Idee, aus diesem Ismael so ein großes Volk zu machen? Ismael, aus Ismael kommen die islamischen Völker. Juden und Moslems haben einen Stammvater, das ist Abraham. Über alle seine Brüder fiel er her. Eine Religion, die uns sehr oft Angst macht. Gerade in diesen Tagen, in denen wir fassungslos und entsetzt die Gräueltaten der Hamas sehen, können wir uns fragen, wo der gute Plan Gottes geblieben ist. Können wir uns wirklich fragen. Aber wir sind viel zu klein. Viel zu klein. Gottes Plan ist so groß. Seine Wege sind so unermesslich groß und herrlich. Und wunderbar, wenn es im Moment auch ausschaut, dass wir denken, das kann es doch nicht sein. Aber Gott sieht das Ende. Wir müssen lernen, die großen biblischen Aussagen im Zusammenhang zu deuten und zu sehen. Und das ist nicht einfach, da genügt unser Leben nicht. Wir werden nie alles ganz verstehen, unmöglich. Wir sollten nicht zu sehr auf das Sichtbare sehen und hören, auf Zeitungen, Nachrichten, auf das, was jetzt gerade abgeht, sondern wir sollen lernen, Gottes gewaltiges Wirken hinter den Kulissen zu sehen. Ich möchte da nur auf eine Tatsache aufmerksam machen, über die es sich lohnt, nachzulesen, zu schauen, zu studieren. Noch vor 50 oder 100 Jahren war es absolut unvorstellbar, dass unsere muslimischen Freunde, es sind unsere Freunde, das sind die Kinder von Ismael, die Söhne von Abraham, dass diese muslimischen Freunde irgendwann einmal an Jesus als ihren Retter glauben könnten. Es war völlig ausgeschlossen. Wenn man die Missionsgeschichte studiert, sind nur ein paar ganz Verrückte in diese Länder gegangen. Und es gab fast keine Gläubigen. Und wenn sie ausfindig gemacht wurden, dann wurden sie meistens getötet. Diese Länder waren sowas von verschlossen. Total verschlossen, die Kinder Ismaels. Und wie sieht es heute aus? Das hat sich so, man kann es nicht mit Worten eigentlich fassen oder erklären, hat sich so total und krass verändert, dass wir nur staunen können. Es kommen heute so viele Moslems zum Glauben an Jesus. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, es sind so viele. Und wir hören ja nur das, was unsere Mitarbeiter von Open Doors, Carmel Mission, OM, Frontiers oder was auch immer, wir hören nur diese Berichte, die von Augenzeugen, aber wir haben keine Ahnung, was hinter den Kulissen, wo niemand ist, was da noch alles passiert, das wird noch viel, 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 viel mehr sein. Es ist so ein Vakuum entstanden, gerade durch den sogenannten arabischen Frühling, der ja kein Frühling war. Und junge Leute sind so abgestoßen von der Gewalt und vom Hass im Islam und sie sind offen. Und es kommen so, so viele Menschen zum Glauben, dass man nur staunen kann. Sie nehmen es in Kauf, ins Gefängnis zu kommen, gefoltert zu werden, getötet zu werden. Sie sagen, ich glaube an Jesus, ich habe das erlebt. Wir können nachlesen oder wir können im Internet zum Beispiel auf YouTube beim Missionswerk Open Doors Open Doors einfach eingeben und da kommen ganz, ganz, ganz viele Berichte. Und das ist so ermutigend, was da alles passiert, was Gott da tut. Das ist so mega, mega genial. Und ich möchte nur einen Bericht vorlesen von der Carmel-Mission, wie das so in einem Leben von einem wirklich Extremisten passieren kann. Einer, der in Jordanien von Jesus hörte und zum Glauben an ihn fand, ist Bruder Saddam. Saddam war in seiner Jugend in Syrien ein gemäßigter Muslim, der ab und zu in der Moschee betete und sich nie für Politik interessierte. Seine Heimatstadt Dara an der jordanischen Grenze war dem syrischen Regime ein Dorn im Auge. Dara hatte im Volksmund den Beinamen Festung des Islams. In keiner anderen Stadt Syriens sah man so viele Polizisten, Soldaten und Spitzel wie in Dara. Im Jahre 2011 nahm der syrische Bürgerkrieg seinen Anfang in Dara. Saddam wurde wie viele andere Passanten in dieser Stadt verhaftet und tagelang verhört. Als er eine Woche später entlassen wurde, schwor er, gegen das syrische Regime zu kämpfen. Ein Jahr später schloss er sich der Terrororganisation Islamischer Staat an. Saddam war nun ein fanatischer Muslim und bereit für die Sache alles zu töten und zu sterben. Am Anfang waren die Regierungssoldaten und schiitische Milizen aus dem Iran Ziele der Islamisten. Bald erhielt die Gruppe von Saddam jedoch den Auftrag, auch Muslime auszuradieren, die kein islamisches Leben führen. Dann kam die Anweisung, auch Islamisten zu bestrafen, die unsere Herrschaft nicht anerkennen. Die Morde an Muslimen waren für Saddam schlimm genug. Noch schlimmer war für ihn aber die abscheulichen Verbrechen seiner Mitkämpfer an jungen Frauen. All das nannten sie auch noch Krieg für die Sache Allahs. Saddam fasste einmal den Mut und fragte einen Führer: Wo steht denn im Koran oder in der Scharia die Erlaubnis, Musliminnen zu vergewaltigen? Er wurde sofort verhaftet und in eine Zelle geworfen. In der Zelle lagen mehrere blutüberströmte Männer auf dem Boden. Diese Männer waren alles Kämpfer des Islamischen Staates, die man wegen Disziplinlosigkeit bestrafte. Zwei dieser Männer starben vor den Augen Saddams. Als er nach 10 Tagen entlassen wurde, hatte er nur eine einzige Idee: Flucht nach Jordanien, das nur ein paar Kilometer entfernt war. Saddam gelang dann die Flucht ins Nachbarland. Als er nach Amman kam, hatte er kein Geld mehr und musste auch noch aufpassen, dass kein Syrer ihn erkennt. Er dachte, der sicherste Platz für ihn wäre eine Moschee, wo er in einer Ecke schlafen könnte. Die erste Nacht in der Moschee bescherte ihm nur einen kurzen Schlaf. Mit Fußtritten weckte ihn der Imam: Du stinkst wie ein Hund und beschmutzt das Haus Allahs. Er wollte dem Imam erklären, in welcher Not er steckte, aber das war umsonst. Auch draußen hörte der Imam nicht auf, Saddam anzuschreien und zu beleidigen. Saddam fragte den Imam, ob er sich als Muslim nicht schämte, einen bedürftigen Glaubensbruder grundlos zu beleidigen. Oder ist das vielleicht der richtige Islam, was ihr da praktiziert, fragte er. Der Imam rief seine Leute und forderte sie auf, den gottlosen Syrer zu erziehen, der sich über den Islam lustig mache. Nach dieser Prügelei verabschiedete sich Saddam ganz vom Islam. Mit dieser Religion habe ich nichts mehr zu tun, sagte er sich. Saddam ernährte sich tagelang aus den Mülleimern und Mülldeponien in Amman. Ein afrikanischer Flüchtling empfahl ihm, lieber in den Müllcontainern der Restaurants nach Essbaren zu suchen. Die schmeißen oft sogar die Reste des frischen Essens weg, sagte er. Unterwegs zu einem Restaurant begegnete Saddam einem Syrer aus seiner Heimat Dara. Als der Landsmann ihn sah, war er erschrocken, denn er hatte mitbekommen, dass Saddam in den Reihen des Islamischen Staates kämpfte. Er merkte aber schnell, wie verzweifelt Saddam war. Auch das kurze Gespräch zeigte dem Syrer, dass Saddam alles andere als ein überzeugter Muslim ist. Du siehst erbärmlich aus, sagte der Syrer zu Saddam. Geh doch in die christliche Gemeinde der Karmelmission. Dort erhalten Syrer und Iraker Lebensmittel und Kleider. Ob Christ oder Muslim, sie helfen jedem. So besuchte Saddam zum ersten Mal unsere Gemeinde in Amman und saß im Saal, während Bruder Abu Shebi über den barmherzigen Samariter predigte. Bruder Abu Shebi sah Tränen in den Augen des Fremden, den er vorher nie gesehen hatte. Die Worte des Evangeliums waren für Saddam so ergreifend, dass er Bruder Abu Shebi gleich nach der Predigt fragte, aus welchem Buch diese Geschichte stammt. An diesem Abend verließ Saddam den Gemeindesaal mit einer Tüte Lebensmittel und einem Neuen Testament. Bruder Saddam kam bald darauf zum Glauben an Jesus, der ihm durch das Evangelium zeigte, welch ein Heiland er ist. Heute arbeitet Bruder Saddam in einem Gemüseladen auf dem Markt und ist immer dabei, uns ehrenamtlich zu helfen. Sei es bei der Sammlung von Lebensmitteln oder beim Tragen schwerer Pakete. Viele auf dem Markt kennen den freundlichen Syrer, der ihnen erzählt, wie Jesus Christus selbst den schlimmsten Verbrecher nicht ablehnt, sondern sie verändert und auf den ewigen Aufenthalt in seinem himmlischen Reich vorbereitet. Eine wunderbare Geschichte, und davon gibt es Tausende und Zehntausende. Ich schließe meine Gedanken mit einigen Versen aus dem Römerbrief vom Apostel Paulus. Römer Kapitel 11, ab Vers 33. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn ist die ganze Schöpfung. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ja, Herr, wir wollen dir von ganzem Herzen einfach danken und die loben und die preisen. Wir wollen uns freuen, trotz allem, was passiert, dass du in aller Ruhe Souveränität und Gelassenheit deine Gemeinde baust. Deinem Wort steht, er soll die Starken, die Mächtigen zum Raube haben, weil er sein Leben dahingegeben hat. Ja. Und du nimmst dir die Mächtigen und die Starken, die für uns völlig unmöglich sein zu erreichen. Du rettest Menschen auf der ganzen Erde, in die islamischen Länder. Wir beten dir um, dass du ein großes Volk aus dem Ismael, ein großes Volk aus dem Isaac. Und das heißt, dass sie beide vereint werden, ganz vereint, schon heute, Herr. In den Gemeinden gibt es Palästinenser, die gläubig geworden sind. Es gibt Araber. Es gibt Israelis, die gläubig sind, die dir erkannt haben, die dir anbeten. Wir preisen deinen Namen, dass du deine Gemeinde baust. Und wenn wir das alles sehen, wirst du bald wiederkommen. Wir können leid beten für Israel, für die Palästinenser, für die Hamas und für all die Nationen rundherum, dass noch ganz, ganz, ganz viele Menschen zum Glauben kommen, dass du gerade die Situation gebrauchst, um Menschen zu begegnen, um sie zu retten, um ihnen zu zeigen, dass du lebst, dass sie selber nicht Frieden schaffen können. Wir bitten für unsere Politiker, wir bitten für die Politiker von diesen Ländern, von Israel. Wir flehen dir um Weisheit und dass du dem ein Ende setzen tust, Herr. Wir preisen deinen Sieg und beten dir um, dass du deine Gemeinde baust und dass wir alle Kinder Abrahams sind, dass wir durch den Segen vom Abraham gesegnet sind. Dafür beten wir dir und preisen wir dir, Herr. Amen.